DW Wissen.
Hallo, ich bin Tobias Oehlmeier. Herzlich willkommen. Ebola gerät immer mehr außer Kontrolle. In Westafrika, aber inzwischen auch in anderen Regionen, in den USA zum Beispiel, wo sich eine zweite Pflegekraft infiziert hat. Wir berichten darüber. Ebenfalls aus den USA lässt uns diese Meldung aufhorchen. Apple und Facebook bezahlen Mitarbeiterinnen die Entnahme und das Einfrieren ihrer Eizellen, damit die erst Karriere machen und sich später dann ihren Kinderwunsch erfüllen können. Ich spreche mit einer Reproduktionsmedizinerin darüber. Außerdem in diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle ein Beitrag über Supraleiter, das sind Stromkabel, die besonders effizient sind, und eine Reportage über ein Computerspiel, bei dem mal nicht getötet wird. Es geht ganz im Gegenteil darum, Leben wieder besser zu machen im Kampf gegen Depressionen. Tausende Tote schon jetzt in Westafrika durch Ebola. Rund 4000 sind bestätigt, aber die Dunkelziffer, die dürfte viel, viel höher liegen. Und glaubt man Experten, dann ist das erst der Anfang. Immer größer wird auch die Angst bei uns. Diese Woche ist ein UN-Mitarbeiter, der zur Behandlung nach Leipzig gebracht wurde, an Ebola gestorben, genau wie ein Patient kürzlich in den USA in Dallas. Und nun ist bekannt geworden, dass sich mindestens zwei seiner Pflegerinnen selbst infiziert haben. Jan Bösche aus den USA.
Präsident Obama hat eine neue Mission. Er will verhindern, dass in den USA eine Panik ausbricht wegen Ebola. Und so erzählte er:
I shook hands with, hugged and kissed.
Ich habe Krankenschwestern die Hand geschüttelt, sie umarmt und geküsst, die sich in Atlanta um Ebola-Patienten gekümmert haben, wegen ihrer heldenhaften Arbeit. Sie wussten, was sie tun, und ich fühlte mich total sicher.
I felt perfectly safe doing so.
Allerdings ist an dem Krankenhaus in Dallas nicht alles so glatt gelaufen wie in Atlanta. Darum warf Obama seinen Terminplan über den Haufen, sagte mehrere Wahlkampftermine ab und rief sein Kabinett zur Krisensitzung. Das Krankenhaus in Dallas hatte den ersten Patienten betreut, bei dem Ebola in den USA ausgebrochen war. Bei der Behandlung müssen Fehler passiert sein, denn bereits bei zwei Krankenschwestern ist jetzt ebenfalls Ebola ausgebrochen. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte zwar immer behauptet, sie arbeite vertrauensvoll mit den Behörden vor Ort zusammen, jetzt ordnete Obama aber eine härtere Gangart an. Kriseneinsatzkräfte sollen künftig innerhalb von 24 Stunden bereit sein, Krankenhäusern mit Ebola-Fällen zu helfen. Sie sollen die Krankenhäuser Schritt für Schritt durch die nötigen Prozeduren führen. Das Krankenhaus in Dallas hätte so eine schnelle Eingreiftruppe dringend gebraucht, so viel ist sicher. Die Ebola-Behandlung an dem Krankenhaus hatte schon mit einer Panne begonnen. Der erste Patient war nämlich mit Ebola-Symptomen in die Notaufnahme gekommen, war aber zunächst wieder nach Hause geschickt worden. Die Nationale Pflegeunion beklagt, die Pannen seien danach weitergegangen. Grundsätzliche Dinge seien nicht geklärt gewesen, Sicherheitsregeln hätten sich ständig geändert, Schutzkleidung sei nicht vollständig gewesen. Proben des Ebola-Patienten seien mit der regulären Rohrpost geschickt worden und hätten das gesamte Rohrsystem gefährdet. Jean Ross von der Union sagte bei CNN, das Pflegepersonal fühle sich alleingelassen.
We ask for direct hands on training and drilling, practicing. And either we don't have the staff, we don't have the equipment, etc.
Man habe direktes Training verlangt, aber es habe geheißen, dafür gebe es kein Personal oder keine Ausrüstung. An dem Krankenhaus in Dallas kümmerten sich 77 Kräfte um den Ebola-Kranken. Sie stehen alle unter Beobachtung. Zu ihnen gehörte auch die Krankenschwester, bei der nun als zweite Ebola ausgebrochen ist. Trotzdem stieg sie in ein Flugzeug und flog nach Cleveland und wieder zurück, um ihre Hochzeit vorzubereiten. Nun musste das Flugzeug desinfiziert werden und die Gesundheitsbehörde CDC sucht die übrigen Passagiere, um sie zu warnen. Das alles hat das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden erschüttert. Experten kritisieren, die Vorgänge seien nicht akzeptabel. Es gebe außerdem zu wenig Transparenz, was denn schiefgelaufen ist. Allerdings, die beiden jüngsten Ansteckungen passierten Krankenschwestern, die direkt mit dem Ebola-Kranken in Dallas in Kontakt waren. Die Behörden überwachen noch 50 weitere Menschen, die in seiner Nähe waren, bevor er behandelt wurde. Von ihnen ist bislang niemand erkrankt. Präsident Obama versuchte darum zu beruhigen. Ich bin absolut sicher, dass wir einen ernsthaften Ausbruch der Krankheit hier in den USA verhindern können. Das wird aber schwieriger, wenn Ebola in Westafrika außer Kontrolle gerät.
Jan Bösche berichtete aus den USA. Facebook und Apple gelten ja als besonders innovative Unternehmen. Sie haben den IT-Sektor revolutioniert und sie machen offenbar auch vor ihren Mitarbeitern nicht Halt. Nur 30% sind dort Frauen. Was also tun, um diese Quote zu steigern? Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg hat es zwar trotz zweier Kinder an die Unternehmensspitze geschafft, aber damit ist sie offenbar eine Ausnahme. Kinder als Karrierebremse haben sie ausgemacht in der Unternehmensführung und deshalb, das meldet zumindest der Fernsehsender NBC, finanzieren Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen die Entnahme und das Einfrieren ihrer Eizellen. Warum? Damit die später ihren Kinderwunsch realisieren können. Darüber spreche ich mit Professor Katrin van der Veen, Oberärztin am Zentrum für Geburtshilfe und Frauenheilkunde an der Uniklinik Bonn und Reproduktionsmedizinerin. Frau van der Veen, geht das denn so einfach, diese Befruchtung einer über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte eingefrorenen Eizelle?
Also zu den Langzeitchancen gibt es eigentlich noch keine wirklich ausreichenden Daten, weil die Einfriermethode, die jetzt so erfolgreich geworden ist, diese sogenannte Vitrifikation, eigentlich erst in den letzten Jahren entwickelt worden ist. Es gibt Daten, die so einen 5- bis 7-Jahres-Zeitraum überblicken, wo man sagen muss, dass eingefrorene Eizellen die gleichen Schwangerschaftsraten haben, gleiche Befruchtungsraten haben eigentlich wie frische Eizellen, wenn dieses Verfahren angewandt worden ist. Problem ist, dass das Eizellen Donoreizellen sind, also von jungen fertilen Spenderinnen. Das heißt, wir können das fürs Social Freezing eigentlich noch nicht genau sagen. Wir können sagen, es ist eine vielversprechende Methode, aber wir können wirklich über die Langzeitchancen noch keine Aussage machen.
Sollte denn eine Frau dann auch möglichst früh daran denken, sich ihre Eizelle einfrieren zu lassen, damit die Erfolgsaussichten umso besser sind?
Das absolut. Die besten Chancen haben eigentlich Frauen, die vor dem 30. Lebensjahr an das Einfrieren denken. Das hat einfach damit zu tun, dass die nachlassende weibliche Fruchtbarkeit eindeutig mit der Eizellqualität zusammenhängt. Die nimmt nämlich ab mit zunehmendem mütterlichen Alter. Das Fatale ist halt, dass heutzutage viele Frauen eigentlich erst so Ende der 30 über dieses Verfahren nachdenken, auch weil es jetzt erst vor kurzem eingeführt worden ist. Also definitiv, je jünger, desto größer sind die Chancen auf eine Schwangerschaft.
Nun beweist also eine Frau Weitblick, lässt sich mit 25 ihre Eizellen einfrieren. Mit 45 fällt ihr dann ein, dass sie jetzt gerne Mutter werden möchte, hat auch den passenden Vater dazu. Der ist aber dann 45 bis 50 Jahre alt. Hat denn das Sperma, der Samen des Mannes auch Einfluss auf eventuelle Komplikationen später?
Das ist interessanterweise ein Gebiet, auf das sich die Wissenschaft erst seit kurzem konzentriert, nämlich weil die Fruchtbarkeitsraten bei Frauen trotz aller Bemühungen bei erhöhtem mütterlichen Alter eigentlich nicht deutlich zugenommen haben, trotz technischer Fortschritte. Es ist so, dass man bei den Männern mit zunehmendem Alter schon erwarten kann, dass die Einnistungsraten bei reproduktionsmedizinischen Verfahren, also die Schwangerschaftsraten, nicht so hoch sind wie bei jüngeren Männern. Man hat auch zunehmend Daten, dass genetische Erkrankungen, ganz bestimmte genetische Erkrankungen, doch häufiger sind, wenn der Vater alt ist.
Nun hat sich ja die Natur, nehme ich mal an, etwas dabei gedacht, indem sie vorgesehen hat, dass Frauen ab einem bestimmten Alter nicht mehr unbedingt Kinder bekommen können. Wir überlisten das Ganze jetzt. Ist das denn sinnvoll?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Standpunkte natürlich dazu. Von der biologischen Seite kann man natürlich sagen, okay, es ist vorgegeben, dass die Fruchtbarkeit ab einem gewissen Alter endet. Wenn man aber weiß, dass die Lebenserwartung des Menschen ja auch sich fast verdoppelt hat, wenn ich weiß, dass eine Frau im Jahre 1900 eine Erwartung von 40 bis 42 Jahren hatte und jetzt eine Lebenserwartung von 81 Jahren hat, dann haben sich da ja die Lebensphasen völlig verschoben. Die Biologie ist gleich geblieben, aber man muss klar sagen, die soziale Entwicklung, das soziale Umfeld hat sich verändert. Das heißt, vom Biologischen ist es natürlich so, dass man das hinnehmen muss. Vom Sozialen und von der Lebensplanung her muss man sagen, dass da durchaus Argumente dafür sprechen, dass man seine Lebensplanung ändert. Eben auch aufgrund der veränderten Lebenserwartung und der veränderten Berufssituation von Frauen heutzutage.
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Würden Sie es machen?
Meine persönliche Einschätzung ist dermaßen, dass ich mittlerweile in den Mit-50ern bin und diese Chance natürlich nicht mehr habe.
Ich habe in Ihrer Vita nachgelesen, Sie haben zwei Kinder.
Nee, ich habe Kinder und ich muss ehrlich sagen, ich blicke jetzt ja eine lange Berufstätigkeit mit Kindern, wo ich sagen muss, wenn ich sehe, was hierzulande an Berufspolitik getrieben worden ist oder an Familienpolitik, hat sich eigentlich sehr wenig verändert bezüglich der Situation von Frauen, die berufstätig sind. Ich sehe das nicht als optimale Lösung an, das Einfrieren, aber ich denke, es ist einerseits ein Instrument, um vielleicht auch soziale Entwicklungen vorwärts zu treiben, auf anderer Ebene bezüglich Kinderbetreuung, Einstellung zu Schwangerschaft und Kinderkriegen, aber andererseits für Betroffene sicherlich im Augenblick eine gute Option darstellt. Weil eine andere ergibt sich eigentlich nicht. Ne? Wenn man berufstätig sein will und erfolgreich sein will, hat man eigentlich eine andere gute Option nicht heutzutage. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich jetzt 25 oder 30 wäre.
Vielen Dank, Kathrin van der Veen, Reproduktionsmedizinerin an der Uniklinik Bonn, zum sogenannten Social Freezing. Facebook und Apple wollen Mitarbeiterinnen das Einfrieren und die Lagerung ihrer Eizellen bezahlen. Kosten in den USA hierfür immerhin rund 8.000 Euro plus weitere 400 pro Jahr. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Zufriedenheit ist zu rund einem Drittel genetisch bedingt. Das haben Forscher an der Saar-Uni in Saarbrücken herausgefunden. Bei der Untersuchung unter der Leitung von Elisabeth Hahn vom Lehrstuhl für Differentielle Psychologie geht es um die Einwirkungen von Genen und der Umwelt auf Persönlichkeit und subjektives Wohlbefinden. Menschen haben entweder eine eher zufriedene oder eine eher unzufriedene Grundtendenz. Aber keine Sorge, genetisch eher Unzufriedene fallen nicht automatisch in ein Dauertief. Sie müssen lediglich mehr für ihre Zufriedenheit tun. Die Ergebnisse der Studie stammen großteils aus Untersuchungen mit eineiigen Zwillingen, da diese zu 100% genetisch identisch sind. An Deutschlands Nordseeküste gibt es ein Seehundsterben. 180 tote Tiere in nur 2 Wochen. Warum die Tiere verenden, ist bislang ungeklärt. Eine mögliche Todesursache sind Staupe- oder Influenza-Viren. Zuletzt fielen 2002 fast 22.000 Seehunde dem Staupevirus zum Opfer. Trotzdem gibt Hendrik Brunkhorst vom Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Entwarnung.
Also das ist nicht zu erwarten, dass die Robben jetzt aussterben. Wenn jetzt eine Epidemie ausbrechen sollte, dann kann es also durchaus sein, dass sich die Tiere gut erholen.
Allgemein sieht die Nationalparkverwaltung die gehäuften Todesfälle relativ nüchtern.
In Nationalparken hat der ungestörte Ablauf der Naturvorgänge oberste Priorität. Natur, Natur sein lassen ist das Motto. Und dazu gehört eben auch das Sterben.
Der Mars verliert seine Hülle. Wasserstoffatome lösen sich aus seiner Atmosphäre und entweichen in die Weiten des Alls. Auch Sauerstoff und Kohlenstoff gehen aus der Gashülle um den Planeten verloren, aber Wasserstoff ist um ein Vielfaches leichter und damit stärker betroffen. Seit Milliarden Jahren dünnt die einst dicke Schicht immer weiter aus. Der Grund, warum aus einem relativ warmen, feuchten Planeten ein trockenes, gefrorenes Ödland werden konnte. Das haben Forscher der NASA mit Hilfe einer Raumsonde herausgefunden. Mit einem Spektrographen, der ultraviolettes Licht einfangen kann, macht die Sonde Bilder des Planeten aus der Distanz. Da hätten die heutigen Vertreter dieser Art den Schwanz eingezogen. Mehr als 9 Meter groß wurden Urzeitkrokodile, die vor ungefähr 150 Millionen Jahren die Gewässer der Erde unsicher machten. Sie waren damit 1,5-mal so lang wie heutige Artgenossen. Das hat eine internationale Forschergruppe aus einem Dutzend europäischer Länder herausgefunden. Sie vermaßen Zähne, Kieferknochen und Schädelteile von Fossilien des Krokodil Big Brother Machimosaurus. Die 4 bis heute bekannten Machimosaurus-Arten lebten im heutigen Äthiopien und sogar in Europa. Sie ernährten sich unter anderem von Schildkröten. Ein Glück für die Europäer, dass das Urzeitmonster dort ausgestorben ist.
Landläufig glaubt man ja, auf der einen Seite eines Kabels lädt man Strom drauf, auf der anderen Seite kommt dieselbe Menge wieder raus, zum Beispiel aus der Steckdose. Aber dem ist nicht so. Da geht einiges verloren. Das kostet Geld und ist natürlich schlecht für die Umwelt. Und außerdem braucht man Platz, Infrastruktur, besonders in den Städten. Eine Lösung für das Problem könnten Supraleiter sein, die den Strom nahezu ohne Widerstand leiten können. Fabian Schmidt hat sich am Karlsruher Institut für Technologie zeigen lassen, wie weit diese Technik schon ist.
Hier sind wir im Supraleiterlabor für die Energietechnik. Hier werden also unsere energietechnischen Entwicklungen ausprobiert, aufgebaut, getestet.
Professor Matthias Noy, Direktor am Institut für Technische Physik, zeigt auf einen Raum voller Versuchsaufbauten.
Wir können hier quasi alles vom Leitertest, Leitercharakterisierung bis hin zum vollständigen Komponententest machen. Das Schöne ist, wir haben die Infrastruktur, um hier Strom, Spannung, Kälte und Charakterisierung vorzunehmen.
Der Physiker hält einen biegsamen, metallisch glänzenden Streifen in der Hand, den eigentlichen Supraleiter. Er sieht aus, als hätte man ein Blech in 5 mm breite Streifen geschnitten.
Im Unterschied zum normalen Leiter hat er eine vielfach höhere Stromdichte. Mehr als 100 Mal so viel Strom kann er im selben Querschnitt tragen, wie wir das hier von konventionellen Leitern wie Kupfer gewohnt sind.
Sichtbar wird der Unterschied, als der Professor ein vergleichbares Kupferkabel daneben hält. Es wirkt geradezu klobig und ist etwa so dick wie ein Ringfinger. Der dünne Supraleiterstreifen dagegen wirkt schmal und elegant, eher wie ein Fingernagel. Und nur ein Teil des schmalen Supraleiterstreifens kommt überhaupt bei der Stromübertragung zum Einsatz, nämlich der innere Kern des Streifens. Der besteht aus einem keramischen Material, das die supraleitenden Eigenschaften hat. Das metallisch Schimmernde, was man von außen sieht, ist eigentlich nur Ummantelung und Trägermaterial. Schichten aus Silber und Edelstahl, die dafür sorgen, dass der eigentliche spröde Supraleiter als biegbares und flexibles Kabel industriell nutzbar wird. Seit dem Frühjahr versehen solche Supraleiterstreifen ihren Dienst im täglichen Einsatz. Der Energieversorger RWE hat in Essen eine supraleitende Stromleitung aus diesem Material installiert. Sie ist 1 Kilometer lang. In dem Kabelstrang sind viele dieser schmalen Supraleiterstreifen miteinander verwoben. Jeder Gewebeschlauch für eine Phase des Drehstromnetzes. Zwischen den einzelnen Supraleiterschläuchen fließt ständig flüssiger Stickstoff mit einer Temperatur von unter minus 196 Grad Celsius.
Stickstoff wird hier reingeleitet, am einen Ende umgeleitet und hier außen wieder zurückgeleitet.
Nur hin und wieder muss frischer Stickstoff nachgefüllt werden. Damit der Stickstoff sich nicht erwärmt, ist der gesamte Kabelstrang außen durch 2 Schichten Superisolation geschützt. Dazwischen liegen 2 Zentimeter Vakuum. Wie bei einer Thermoskanne hält die Isolierung den Inhalt schön kalt. Solche 100 Meter langen Thermosbehälter werden als Kabelsegmente zusammengesetzt. Eine Technik, die beim Pumpen von Flüssiggasen auf und von Tankschiffen seit langem erprobt ist. Aber warum erwärmt sich das tiefgekühlte Kabel in der Erde kaum? Zwar gibt es einen thermischen Verlust, sagt Kostas Chinarakis, der sich bei der Öffentlichkeitsarbeit am KIT mit innovativen Techniken befasst, aber...
Sollte das jetzt Wärme eingetragen werden, verdampft natürlich der Stickstoff und dieser Verdampfungsprozess nimmt ja wieder Wärme mit und dadurch habe ich wieder eine Kühlung. Das heißt, auch wenn da Verluste sind, über lange Zeit kann der Tank das schon halten. Der hält halt die Monate, die notwendig sind.
Die dafür nötige Technik hat längst in der Industrie Einzug gehalten. Das macht Supraleitung heute wirtschaftlich. Die Gründe dafür liegen allerdings nicht in der erzielten Materialersparnis. Der Bau eines supraleitenden Kabels ist immer noch mehr als doppelt so teuer wie ein vergleichbares Kupferkabel. Auch die geringeren Energieverluste, die im Supraleiter auftreten, machen ihn deshalb noch nicht zwangsläufig wirtschaftlich.
Das ist halt immer das System, das ich als Ganzes betrachten muss. Das Supraleiter und seine verschiedenen Bauformen Sachen erlauben, die es vorher nicht gab und dadurch das Gesamtsystem optimiere.
Zum Beispiel kann man komplexe Stromnetze viel einfacher gestalten. Bisher findet die Übertragung mit Hochspannung statt. Die Hochspannung wird durch Transformatoren auf Mittelspannung und weiter auf Hausspannung reduziert. Mit Supraleitern kann man aber von Anfang an auf der Mittelspannung bleiben, weil supraleitende Kabel viel höhere Ströme verkraften können. Und die sind bei Mittelspannung nötig, um gleichzeitig die gewünschten Leistungen übertragen zu können, sagt Professor Noe.
Sie können diese vielen Umspannstationen innerstädtisch, die man hat, deutlich reduzieren. Und da erzielen Sie einen Gewinn. Sie können das genauso redundant, wir können das genauso sicher machen und brauchen dafür deutlich weniger Fläche, deutlich weniger Kabelkram.
Für die Zukunft kann sich Noe vorstellen, dass noch viel mehr Strom durch Supraleiter fließt. Sollte es eines Tages gar Pipelines für flüssigen Wasserstoff geben, könnte man diese gleich zur Stromübertragung mitnutzen. Auch über längere Distanzen, denn flüssiger Wasserstoff ist noch viel kälter als Stickstoff. Und nicht nur bei der Stromübertragung haben Supraleiter eine Zukunft, sie eignen sich auch hervorragend zum Bau leistungsfähigerer und relativ kleiner Transformatoren. Auch bei Generatoren lässt sich eine erhebliche Gewichtsersparnis erzielen. In Windkraftanlagen könnten diese etwa halb so schwer werden wie bisher. Damit könnten die Türme leichter, die Fundamente kleiner und die Stromausbeute größer werden. Genauso ist es bei Motoren. Sie werden kleiner, leistungsfähiger und effizienter, sodass einige Visionäre schon überlegen, Schiffe und sogar eines Tages Flugzeuge mit Strom anzutreiben.
Call of Duty oder Medal of Honor Ballerspiele am Computer fast immer. Wenn Jugendliche gewalttätig werden, dann heißt es, diese Games wären schuld, zumindest mit Schuld. Und damit kommen Computerspiele generell in Verruf. Aber es geht auch anders. Computerspiele als Therapie für Trauernde, für Depressive zum Beispiel. Lars Bevanger ist für uns in Schweden gewesen, wo er einen dieser Spieleentwickler getroffen hat, der sich genau damit befasst.
Ein Vater setzt seinen Wagen zurück und überfährt versehentlich seinen kleinen Sohn. Eine Geschichte aus der Ich-Perspektive. Die Spieler sollen sich in das emotionale Trauma der Kleinfamilie versetzen und sie durch ihre Trauer, ihre Depressionen und ihre Verzweiflung führen. Das ist sicherlich keine alltägliche Herausforderung. A Song for Viggo, ein Lied für Viggo, ist ein sehr komplexes Spiel, das Simon Karlsson gerade entwickelt.
I had a depression and kind of stuck in life.
Ich litt unter Depressionen und steckte in meinem Leben irgendwie fest. Da hat man mir geraten, ich sollte mich der Langeweile und meinen Angstzuständen stellen und etwas daraus machen. Ich möchte neurologische Fragen untersuchen, die nach einem Trauma auftauchen. Ich bin sehr daran interessiert, mit dem ganzen Spektrum des alltäglichen Lebens herumzuexperimentieren. Eben das, was nicht so oft in Spielen vorkommt.
Karlssons Spiel A Song for Viggo ist ein Point-and-Click-Abenteuerspiel. Der Spieler muss sich dabei durch eine Geschichte klicken. Sie verändert sich mit jeder Entscheidung, die der Spieler trifft. Die Charaktere sind Papierfiguren. In seiner kleinen Wohnung in Mariefred außerhalb von Stockholm hat Karlsson sie mit Hilfe der Stop-Motion-Technik animiert.
Well, it's made of paper and glue and quite a bit of patience.
Das Ganze besteht aus Papier, Klebstoff und ein bisschen Geduld. Die ganze Indie-Game-Revolution, die unabhängigen Spiele also, entwickeln sich täglich weiter. Das Problem ist, dass die Entwickler nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Es kommt dann ein 50-minütiges Experiment raus, anstatt eines gut produzierten Spiels. Ich habe es geschafft, über die Seite Kickstarter die finanziellen Mittel zu bekommen.
Weit weg von Simon Karlssons winzigem Studio in Schweden arbeiten die niederländischen Entwickler von Sassy Bot an der Veröffentlichung von Fragments of Him, ebenfalls ein Spiel, das sich mit Verlust beschäftigt und mit den Nachwirkungen. Entstanden dadurch, dass ein junger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Mata Haggis ist Dozent an der Akademie für digitale Unterhaltung in Breda. Er hat Fragments of Him entwickelt.
This isn't the usual idea of what people have when they think of computer games.
Es passt nicht zu der gewöhnlichen Vorstellung, die Leute von Computerspielen haben. Viele denken an Waffen, Gewalt und Raumschiffe. Es gibt jetzt einen neuen Trend. Es gibt immer mehr Spiele, die auf realen Erlebnissen beruhen. Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen Zugang zu den Werkzeugen haben, die nötig sind, um Spiele zu entwickeln.
Viele Gewaltvideos haben für eine Welle von negativer Presse gesorgt, vor allen Dingen in den Hauptmedien. Könnten Videospiele wie A Song for Viggo das ändern? Fast jeder neuen Technologie werde erst einmal mit Angst und Sorge begegnet, glaubt Mike Langlois. Er ist Psychotherapeut an der Harvard Medical School in den USA und benutzt Computerspiele, wenn er mit jungen Menschen arbeitet.
For example, Socrates didn't want the people of Athens to learn how to read and write because he thought it would change their brains.
Sokrates zum Beispiel wollte nicht, dass die Menschen in Athen lesen und schreiben lernen. Er dachte, dadurch würde sich ihr Gehirn verändern. Und er hat recht. Unsere Gehirne sind neuroplastisch. Technologie verändert tatsächlich unsere Art zu denken. Und das ist nicht schlecht. Diese Spiele könnten zum Beispiel die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen schmerzliche Verluste erleben, Todesfälle etwa. Ich stelle mir vor, dass Menschen, die in tiefer Trauer sind, das für eine gute Sache halten würden.
And I imagine that many people in the depths of grief would say that could be a very good thing.
Unabhängige Spiele wie A Song for Viggo werden wohl kaum ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Aber Menschen wie Simon Karlsson geht es nicht um den finanziellen Erfolg. Für ihn hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt.
Parents who have lost someone have reached out to me.
Eltern, die ein Kind verloren haben, haben sich an mich gewandt. Ich kriege quasi jeden Tag E-Mails. Vor 2 Tagen etwa hat mir ein Mann geschrieben, der das Projekt gesehen hat. Jetzt schätzt er seine Frau und sein Baby viel mehr als vorher. Das berührt mein Herz. Es ist irgendwie schwer zu verstehen, denn ich bin ja eigentlich nur ein Programmierer, der Sachen aus Papier macht. Aber es freut mich sehr, dass meine Arbeit diesen Effekt hat.
Und das war schon wieder vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr von uns wie immer unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Oehlmeier. Bis zum nächsten Mal.